Hier ist Dr. Ramona Pauli live von the International Liver Congress in Berlin. Neben mir ist Professor Christoph Sarrazin von der Universität Frankfurt. Unser Thema ist Resistenz bei den neuen HCV-Protease-Inhibitoren. Jedes direkte antiviral wirksame Medikament kann ja zur Resistenz führen. Das heißt, der Erreger vermehrt sich trotz Medikaments. Was passiert denn da eigentlich?
Das ist völlig richtig, wie Sie es gesagt haben. Also Resistenz und direkt antivirale Substanz, das gehört einfach zusammen. Und ich bin wirklich dafür, diesen Angstbegriff Resistenz fallen zu lassen. Das ist etwas ganz Normales. Wenn man eine direkt antivirale Substanz gibt, dann selektiert man Resistenzen. Und in den Vorträgen hier auf dem Kongress wird dann für die eine Substanz der Prozentsatz genannt an Resistenzen, für die andere Substanz ein anderer. Das ist für meine Begriffe alles gar nicht so wichtig. Ich würde klar feststellen, dass jede Therapie mit einer direkt antiviralen Substanz, wenn sie am Ende nicht zur Elimination des Hepatitis C-Virus führt, mit der Selektion von resistenten Varianten assoziiert ist. Ob man die dann auch findet, das hängt von vielen Faktoren ab. Das hängt davon ab, ob man den Zeitpunkt gerade erwischt, wo der Patient seinen Durchbruch hat. Das hängt natürlich auch davon ab, wie tief man schaut in die Quasispezies, also in die Varianten des Hepatitis C-Virus. Da gibt es Sequenziermethoden, die weniger und solche, die tiefer schauen. Ich bin davon überzeugt, wenn man den richtigen Zeitpunkt erwischt und wenn man tief genug schaut, wird man immer eine Selektion von resistenten Varianten finden.
Auch wenn Sie jetzt gesagt haben, dass die Zahlen nicht so wichtig sind, trotzdem können Sie uns doch mal irgendwie einen Eindruck zumindest geben, was jetzt in den Studien gefunden worden ist.
Unbedingt, denn die wichtigste Message mit den neuen Substanzen ist ja die, wir heilen viel mehr Patienten als früher. Wenn wir uns das mal ansehen, bei der Ersttherapie haben wir bis zu 75-prozentige Heilungsraten im Vergleich zu vorher, wo uns 50% waren, ist das eine hochsignifikante Steigerung. Das zeigt ja schon, dass das Problem mit den Resistenzen gar nicht so groß sein kann, denn alle geheilten Patienten sind ja geheilt. So, nun also zu den Zahlen. Mit den beiden Substanzen, Telaprevir und Prozeprevir, wurden ungefähr bei 5% der Patienten Virusdurchbrüche gefunden. Das heißt also, unter der Therapie kam es zum Durchbruch mit Resistenzentwicklung. Außerdem haben wir ungefähr 10% der Patienten, die einen Rückfall entwickeln nach Ende der Therapie. Und das sind dann insgesamt ca. 15% der Patienten. Und das sind natürlich alles Patienten, die irgendwie resistente Varianten selektioniert haben.
Welches sind die Risikofaktoren für die Selektion der Varianten? Man sagt ja zumindest, weiß auch von anderen Bereichen, dass die Adherenz, also wie genau der Patient sein Medikament einnimmt, eine große Rolle spielt.
Das ist hier auch so. Die Compliance, die Adherenz ist ganz von wesentlicher Bedeutung. Von wesentlicher Bedeutung ist auch der Status des Patienten im Hinblick auf die Ausgangsviruslast. Wenn man eine höhere Ausgangsviruslast hat, ist es schwieriger. Dann hat man etwas höhere Wahrscheinlichkeit für Resistenz. Der Subtyp spielt eine Rolle. Patienten mit Subtyp 1a-Infektionen im Vergleich zu Genotyp 1b-Infektionen haben eine leicht höhere Wahrscheinlichkeit, ein leicht höheres Risiko für die Entwicklung von Resistenzen. Und schließlich spielt natürlich auch noch so etwas wie Fibrose der Leber eine Rolle. Je weiter die Fibrose fortgeschritten ist bis hin zur Zirrhose, desto schlechter kommen die Substanzen an die Leberzellen ran und desto wahrscheinlicher ist auch dann hier das Risiko, eine Resistenz zu entwickeln.
Welche Rolle spielen denn, sagen wir mal, natürlich vorkommende resistente Varianten, also schon vor Therapiebeginn bestehende Resistenzen?
Die sind vorhanden, wenn wir genau schauen mit tiefen Sequenziermethoden, das wurde hier auch diskutiert, gibt es einige Präsentationen zu, kann man quasi immer vor Therapie resistente Varianten, allerdings nur in sehr geringer Menge in dieser Quasispezies des Hepatitis C-Virus in einem Patienten finden. Ob die dann aber auch selektioniert werden und zur Resistenz mit Durchbruch führen, hängt natürlich ganz wesentlich von vielen anderen Parametern ab, die wir eben besprochen haben. Und ein Punkt ist mir ganz, ganz wichtig, es ist nicht so, dass diese Resistenzen in irgendeiner Weise die Therapie mit Interferon oder Ribavirin beeinflussen würden, sondern Interferon und Ribavirin sind völlig unbeeindruckt von diesen resistenten Varianten. Es gibt keine Resistenz gegenüber Interferon und Ribavirin und solange die beiden Substanzen wirken, werden diese resistenten Varianten alle eliminiert und deswegen gibt es sehr, sehr viele Patienten, die zwar vor Therapie diese Varianten haben, aber die problemlos geheilt werden können.
Lässt sich durch eine Lead-In-Phase mit Interferon und Ribavirin die Resistenzentwicklung reduzieren, vermeiden?
Das war die initiale Idee der Lead-In-Phase. Ich bin nicht davon überzeugt. Ich glaube, dass das Lead-In nicht eindeutig bewiesen hat, dass resistente Varianten seltener selektioniert werden, weder für Bucepravir noch für Telaprevir. Deswegen wird das Lead-In inzwischen ganz anders besprochen, nämlich als eine Phase, in der man möglicherweise mal überprüfen sollte, wie gut das Ansprechen auf Interferon-Ribavirin alleine ist, um dann daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, ob man die Therapie vorzeitig abbrechen sollte, weil das Risiko für ein nicht dauerhaftes Ansprechen zu hoch ist, oder ob man möglicherweise ohne eine Dreifachtherapie zurechtkommt, also den Patienten auch mit dem aktuellen Standard PEG und Ribavirin in 24 Wochen heilen kann, sprich also für Patienten, die nach 4 Wochen dann schon virusnegativ sind.
Was passiert denn mit den resistenten Viren nach Absetzen der Therapie?
Und das ist jetzt die entscheidende Frage. Wie gesagt, die Failures, also die, die nicht geheilt werden, werden alle irgendwie Resistenzen selektioniert haben. Die Frage ist natürlich jetzt, hat das irgendwelche negativen Folgen für diese Patienten? Sprich, bleiben diese Resistenzen vorhanden? Gehen die wieder weg? Und wenn sie vorhanden bleiben, was passiert, wenn man diese Patienten dann wieder neu behandelt mit weiteren Substanzen, mit anderen Therapieschemata? Zunächst mal die Frage, gehen sie wieder weg? Ja, sie gehen weg. Da gibt es jetzt inzwischen Daten für Verlaufsuntersuchungen bis 4 Jahren aus den ersten Studien, aus den Dreifachtherapiestudien gibt es inzwischen Daten für über 1-2 Jahre. Und die gute Nachricht ist, bei der Mehrzahl der Patienten, 60-80-90% der Patienten, sind diese Resistenzen mit den einfachen Sequenziermethoden nicht mehr nachweisbar. Sprich, sie sind also in keinem Fall in größerer Menge mehr vorhanden.
Was auch insbesondere die Gesundheitsbehörden und so weiter ja beschäftigt, ist, inwiefern diese resistenten Varianten dann weitergegeben werden können, also dann, dass man andere Menschen damit ansteckt. Sehen Sie da ein relevantes Risiko?
Das Risiko besteht grundsätzlich auch für die Hepatitis C-Virus-Infektion. Wir wissen, dass diese resistenten Varianten nicht so gut replizieren wie der sogenannte Wildtyp, also die natürliche Variante. Deswegen würde ich, so wie diese Varianten weggehen bei Patienten mit chronischer Infektion, auch davon ausgehen, dass bei einer Übertragung, während sie noch da sind auf einen neuen Patienten, sie auch in diesem Patienten relativ schnell weggehen würden, weil sie replikativ nicht so effektiv sind und weil das Hepatitis C-Virus anders als HIV und anders als Hepatitis B keine Archivierungsform in einer DNA hat, sondern es hat nur seine RNA und die RNA kann nicht integriert werden, kann nicht überdauern und deswegen bin ich sehr davon überzeugt, dass bei den allermeisten Patienten diese Varianten im Verlauf von 1, 2, maximal 3 Jahren wahrscheinlich in den irrelevanten niedrigen Bereich zurückgehen werden.
Herr Professor Sarrazin, vielen Dank.